der Stress ist nicht per se schlecht. Der gehört zum Leben dazu. Die Balance ist das Entscheidende. Wenn die Erholungsphasen fehlen, dann kippt das System und irgendwann natürlich reagiert der Körper auch mit Symptomen darauf.
Somit kann man, glaube ich, ganz nüchtern feststellen, dass der Stress nicht nur im Kopf stattfindet, sondern dass es echt ein biologischer Risikofaktor ist für natürlich für unser Herz, fürs Immunsystem und für vieles, vieles mehr, gell?
Es ist ein langer Weg, aber wenn man das integriert, dann sind die Wirkungen, würde ich mal sagen, zu 100% garantiert. Und das ist das Schöne daran.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Thomas, Markus, hallo. Guten Morgen und einen stressfreien Morgen wünsche ich dir heute.
Oh, der Markus gibt mir schon den Link zum heutigen Thema, einen stressfreien Morgen. Den haben wir, glaube ich, beide tatsächlich. Es ist Sonntag, wir sind online zusammengeschalten, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute ein bisschen über Stress unterhalten. Aber jetzt, glaube ich, nicht im klassischen Sinne, sondern wir wollen uns echt ein bisschen mit dem Herz natürlich und medizinisch damit auseinandersetzen, Markus. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles für Erkenntnisse dazu heute gibst. Und vielleicht starten wir einfach mal damit, was Stress eigentlich aus medizinischer Sicht bedeutet.
Ja, Thomas, über Stress haben wir sehr viel schon gesprochen und es ist ja in aller Munde. Ich glaube, Stress ist das Wort schlechthin, wenn es um irgendwas geht, wenn man sich mal länger mit Menschen unterhält. Nach spätestens 5 Minuten hat irgendeiner der Gesprächsteilnehmer das Wort Stress in den Mund genommen. Entweder ich habe gerade Stress oder im Moment ist es nicht so stressig. Also Stress, ja. Und wir wollten jetzt heute mal wirklich vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, damit wir mal begreifen, was ist eigentlich Stress und warum ist es überhaupt eigentlich schädlich? Das ist so der Sinn dieser Folge. Und auf deine Frage einzugehen, was ist es aus medizinischer Sicht? Also Stress ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie eine Reaktion. Eine Reaktion des Körpers auf eine Situation, die er entweder als Bedrohung oder als Herausforderung wahrnimmt. Und sind natürlich uralte, archaische, würde ich fast sagen, Reaktionen unseres Körpers, die ganz, ganz früh in der Evolution sich etabliert haben. Denn Wachsamkeit, die Fähigkeit, schnell, akut auf irgendwas zu reagieren, war natürlich ein Überlebensvorteil, wie du dir vorstellen kannst. Und deswegen unterscheiden wir heute eigentlich zwischen dem akuten Stress und dem chronischen Stress. Akuter Stress etwa bei einem sportlichen Wettkampf oder in einer Gefahrensituation, in einer Prüfungssituation. Früher bei den Steinzeitmenschen vor allen Dingen die Gefahr, also es knackt irgendwo im Busch oder es kommt irgendeine Horde eines fremden Stammes, der deinen Stamm überfallen will oder es steht ein wildes Tier vor dir. Also dieser akute Stress, der ist sinnvoll, der kann und wird in den meisten Fällen leistungssteigernd wirken. Und das ist eben dieses evolutionäre Überlebensprinzip. Und problematisch wird es eigentlich nur dann, wenn Stress chronisch wird, also dauerhaft besteht. Etwa durch berufliche Überforderung, familiäre Belastungen oder heutzutage ganz aktuell eine ständige Erreichbarkeit.
Markus, ich glaube, das ist wahrscheinlich für uns alle die schwierigste Aufgabe, zwischen akutem Stress und chronischem Stress zu unterscheiden, weil beides, und du wirst es uns jetzt gleich erklären, erzeugt im Körper doch ähnliche oder löst ähnliche Mechanismen aus, oder?
Das ist richtig. Also die Mechanismen und die physiologischen Veränderungen, die sind gleich, aber es ist halt wie immer, die Dosis macht erst das Gift. Und im Grunde genommen erzähle ich dir vielleicht mal, was da jetzt genau im Körper passiert, damit wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich hoffe, ich überfordere dich nicht, Thomas, aber wir wollten jetzt bewusst mal darüber hinaus, Stress ist schädlich, Punkt, fertig, aus, sondern warum ist es eigentlich schädlich? Ja, das ist ja, glaube ich, eine Frage, die sich jeder zurecht stellt. Und was passiert jetzt in unserem Körper, wenn wir in Stress sind? Egal, ob es jetzt akuter oder chronischer Stress ist, da wird die sogenannte HPA-Achse aktiviert. Das steht für Hypothalamus, Hypophysen, Nebennieren, Rindenachse. Und die führt durch verschiedene Auslöser, die wir ja eben schon kurz angerissen haben, zu einer Ausschüttung von unserem Stresshormon schlechthin, dem Cortisol. Und gleichzeitig wird noch das sympathische Nervensystem aktiviert. Ja, da werden dann über unsere Nebennierenrinde die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin freigesetzt. Und diese Hormone, die wirken dann auf unsere Organe, unter anderem auf unser Herz. Das Herz schlägt schneller, es schlägt auch kräftiger. Das ist das, was viele dann als Herzrasen oder als mein Herz schlägt bis zum Hals hoch, ja, also manchmal auch als Stolperer. Das macht alles das Adrenalin und das Noradrenalin. Dann werden die Muskeln besser durchblutet, ist ja sinnvoll, weil wir sind ja in einem Kampfmodus oder in einem Fluchtmodus. Wir brauchen also viel Muskulatur, die gut durchblutet ist. Und gleichzeitig werden die Organe, die wir nicht brauchen, die werden von der Blutzufuhr ein bisschen abgekoppelt. Da würde ich jetzt zum Beispiel mal die Verdauung erwähnen. Ja. Nebenbei ein Grund, warum Stress so auf den Magen geht oder auf den Darm, gell? Weil diese Organe werden schlechter durchblutet und dann werden sie natürlich auch anfälliger, zum Beispiel gegenüber der Magensäure im Magen. So, und diese Veränderungen, die sind kurzfristig, wie gesagt, sinnvoll, etwa auch um schnell zu reagieren. Aber wenn dieser Zustand dauerhaft besteht, kommt der Körper nicht mehr in eine sogenannte Regeneration. Und das ist dann der Moment, in dem Stress krank macht, Thomas.
Also wenn ich dich richtig verstehe, Markus, dann ist nicht der Stress selber das Problem, sondern es fehlt einfach dann die nötige Erholung, oder?
Richtig. Also der Stress ist nicht per se schlecht. Der gehört zum Leben dazu. Ja, und ohne eine Möglichkeit, unseren Körper auch mal hochzufahren, maximal konzentriert zu sein oder auch irgendwie einfach präsent zu sein. Du kennst dieses Gefühl, wenn wir einfach mitten bei der Sache sind und manche reden dann auch von dem Flow, kommen wir vielleicht später noch drauf, also auf diesen positiven Stress, ja, den brauchen wir zum Leben. Aber die Balance ist das Entscheidende. Wenn die Erholungsphasen fehlen, dann kippt das System und dann steigen unsere Entzündungswerte, der Blutdruck bleibt hoch, der Schlaf wird schlechter und irgendwann natürlich reagiert der Körper auch mit Symptomen darauf.
Markus, jetzt lass uns mal den Bogen zu unserem Herz spannen und einfach mal darüber sprechen, wie sich dann der Stress konkret auf unser Herz und natürlich auf die Gefäße auswirkt.
Ja, genau. Und einen Teil habe ich ja eben schon erwähnt. Das ist eine sehr wichtige Frage, denn das Herz-Kreislauf-System ist wirklich das erste System, was unter chronischem Stress leidet. Und wenn wir sagen, Stress schadet den Gefäßen, dann ist das alles andere als eine Metapher. Es geht wirklich um ganz konkrete pathophysiologische Veränderungen, die wir sogar messen können. Wenn wir zum Beispiel unter einem chronischen Stress stehen, durch Dauerüberforderung im Beruf, dann durch diese Reizüberflutung, diese digitale, durch Konflikte jeglicher Form, auch mal Unterforderung, auch das macht Stress, ja, wenn man sich jeden Tag langweilt und irgendwie nicht weiß, was man tun soll, dann aktiviert, wie gesagt, unser Körper dieses sympathische Nervensystem. Die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, hatte ich schon erwähnt, werden ausgeschüttet und das macht jetzt folgende Veränderungen in unseren Gefäßen. Zum einen führt es zu einer Gefäßverengung, also die sogenannte Vasokonstriktion. Die kleinen Arterien, die verengen sich dauerhaft, dadurch steigt der Widerstand in unserem Herz-Kreislauf-System und gegen den muss er das Herz anpumpen. Und die Gefäßwände stehen dadurch unter einem chronischen mechanischen Druck. Und das ist, als würde man zum Beispiel jetzt einen Gartenschlauch dauerhaft mit zu hohem Wasserdruck betreiben. Ja, das ist klar, dass das nicht gesund sein kann. Dann gibt es pathologische Veränderungen an unserem sogenannten Endothel. Die endotheliale Dysfunktion, wie wir Mediziner das nennen. Das Endothel ist die innerste Schicht unserer Gefäße, also die mit dem Blut in Kontakt kommt, also oder die innere Auskleidung, kann man auch sagen. Und es verliert unter Stress seine Schutzfunktion. Es produziert weniger das sogenannte Stickstoffmonoxid oder NO. Das ist ein Molekül, das für die Gefäßentspannung und für die Blutdruckregulation essentiell ist. Und das Resultat ist, auch dadurch werden die Gefäße steif, reaktiv und verletzlich. Und das ist natürlich dann ein Nährboden für die Gefäßverkalkung, die Atherosklerose. Kommst du soweit mit, Thomas?
Ja, Markus, ich wollte gerade reingrätschen und sagen, können wir mal ganz kurz Luft holen, weil die Anhäufung der Fachbegriffe ist heute schon ziemlich hoch, oder?
Genau. Wir haben ja gesagt, wir gehen heute ein bisschen in die Tiefe, weil wir eben nicht pauschal sagen, Stress ist schlecht für die Gefäße, das weiß jeder, sondern wirklich um zu begreifen, warum. Und jetzt haben wir zwei Sachen schon genannt. Das eine ist eben diese Gefäßverengung durch die Hormone. Das andere, dass unsere Gefäßinnenhaut, das Endothel, geschädigt wird. Und das Endothel hat wirklich eine extreme Bedeutung für unsere Gefäße. Und dort sammeln sich ja auch die Ablagerungen an, die wir Plaques oder Kalk nennen.
Und ich glaube, Markus, alles, was du gerade hier beschreibst, und es gibt ja noch weitere Punkte, das haben wir in ganz vielen Folgen auch schon im Detail als, was danach passiert, besprochen. Also wer hierzu Lust hat, kann einfach mal in unsere Playlist reingucken und findet da das ein oder andere, wo er sich vertiefen kann. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Du hattest auch über das Thema Entzündung gesprochen, sicherlich auch etwas, was jetzt als nächstes von dir kommt, oder?
Richtig, das Stress macht in unserem Körper chronische Entzündungen, die übrigens auch messbar sind. Also Stress erhöht entzündliche Botenstoffe, da gehört das Interleukin 6 dazu oder der TNF-Alpha, der Tumornekrosefaktor. Brauchst du dir jetzt nicht merken, Thomas, aber was du dir merken kannst, ist, dass diese Botenstoffe wiederum Immunzellen in der Gefäßwand aktivieren. Und die sind neben anderen Dingen ebenfalls verantwortlich für das Wachstum von Plaques. Ja, so eine Plaque besteht aus Cholesterinkristallen, aus alten oder neuen Immunzellen, die dort dann untergehen, die absterben, durch das Absterben wiederum neue Immunzellen aktivieren, die locken dann auch Bindegewebszellen an und so wächst es mit der Zeit und bildet so eine ganz toxische Mischung aus verschiedensten Zellen und abgestorbenen Zellen, die dann im schlimmsten Fall zu einer akuten Verschluss des Gefäßes führen kann beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall.
So, Markus, und dann gibt es sicherlich noch einen Punkt. Ich meine, ich habe gehört, dass es vier sind, oder?
Es gibt noch einen Punkt, diese erhöhte Gerinnungsbereitschaft. Also Stress führt zu einer Aktivierung auch der Thrombozyten. Das sind also unsere Blutplättchen und die begünstigen damit die Bildung von Blutgerinnseln. Und jetzt vielleicht begreifst du auch, nach all dem, was ich könnte jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, aber das erspare ich dir. Aber jetzt begreifst du auch, warum es Menschen gibt, die allein durch Stress, ja, die haben gute Blutwerte, die haben leben gesund, die machen manchmal sogar Sport, ja, haben aber Dauerstress und bekommen auf einmal einen Herzinfarkt, genau aufgrund dieser pathologischen Veränderungen, die Stress in unserem Körper auslöst.
Also wenn man dir jetzt so zuhört, die letzten paar Minuten, dann ist das schon teilweise beängstigend, weil das fühlt sich alles so an, als ob unser Körper in sich gegen das ganze Thema ankämpfen würde und als Verlierer hervorgeht, oder?
Richtig, ja. Also die Gefäße werden dauerhaft wirklich richtig angegriffen, stehen sozusagen unter einem dauerhaften Beschuss, sei es mechanisch, sei es hormonell, sei es entzündlich. Und das führt halt alles dazu, dass unsere Gefäße altern, was sie ohnehin tun, ja, rein durch unseren genetischen Bauplan. Aber sie altern halt schneller, sie verhärten und schlimmstenfalls verstopfen sie sich auch viel früher, als sie es eigentlich müssten.
Und Markus, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man einem Menschen begegnet, der massiv unter Stress leidet, dann sieht man ihm das auch im Gesicht an. Ja, man wirkt nicht mehr so fresh wie wir beide jetzt gerade aktuell
genau.
Hier im Meeting.
Das ist dann diese sogenannte Vasokonstriktion, also die Gefäße stellen sich eng und das macht einem so ein bisschen nur so einen ungesunden, manchmal blassen, aber jetzt nicht im Blass in dem Sinne, ich bin nicht an der Sonne gewesen, sondern einfach diese ungesunde, nicht frische Gesicht, das ist die Auswirkung von chronischem Stress auf unsere Gefäße.
Jetzt ist es ja so, Markus, dass man ja sich oft auf Studien bezieht. Gibt es in dem Zusammenhang auch Studien, die das, was du jetzt gerade alles berichtet hast, mehr oder weniger schon untermauern?
Es gibt natürlich sehr, sehr viel Studien darüber, Thomas. Und wir wissen, und das steht ja auch in jeder Leitlinie drin, dass also Stress ein anerkannter Risikofaktor ist, unabhängig von allem anderen, was wir unser Stressfaktoren so aufführen können. Es gibt zum Beispiel eine Studie, jetzt nur beispielhaft, die sogenannte MESA-Studie in den USA wurde die durchgeführt. Die hat dann gezeigt, dass Menschen mit hoher psychischer Belastung, jetzt alle anderen Risikofaktoren extrahiert, eine verdickte Intima Media Schicht der Halsarterien haben. Also genau da, wo sich diese Veränderungen abspielen, die ich dir eben skizziert habe, das kann man im Ultraschall sehr genau nachweisen. Und die wiederum ist ein anerkannter Frühmarker für Arteriosklerose. Ja. Also ich glaube, da wird, dass es Stress gibt und dass Stress sich negativ auswirkt, wurde sehr, sehr häufig gezeigt. Die entscheidende Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, Thomas? Ja?
Und in dem Zusammenhang kommt natürlich immer unser Immunsystem zum Tragen. Ich glaube, uns allen geht es so, wenn wir wirklich tatsächlich unter massivem Stress leiden, der kann ja auch dadurch entstehen, dass wir nächtelang durchgefeiert haben, dann ist die Chance doch sehr hoch, dass unser Immunsystem darunter leidet und ich zum Beispiel in der Winterzeit eine Erkältung bekomme, eine Grippe oder irgend sonst irgendwas.
Richtig. Also Stress hat eine ganz, ganz negative Auswirkung leider auf unser Immunsystem und ich glaube, jeder kennt es. Du hast 3-4 Wochen einen Dauerstress beruflich oder sonstiger Art und in dieser Zeit wird man in der Regel gar nicht krank, aber sobald der Stress dann nachlässt, ist der Körper so erschöpft, dass er im Grunde genommen sich dann banalen Viren, die ja jeden Tag auf uns einprasseln, einfach nichts entgegenzusetzen hat und dann bekommst du die Erkältung. Und wenn du halt Dauerstress hast, die Menschen kennen wir auch, die halt von einer Erkältung in die nächste gehen und sich eigentlich gar nicht mehr erholen können, weil das Immunsystem einfach geschwächt ist. Es gibt da auch wieder zwei Phasen. Beim Akutstress aktiviert unser Stresssystem, wenn ich es mal so nennen möchte, unser Immunsystem. Und das führt wieder zu einer Mobilisierung von Immunzellen. Ja, das war natürlich auch evolutionär sinnvoll, um uns zum Beispiel, wenn wir dann beim Kampf verletzt worden sind und haben vielleicht eine Infektion gekriegt, dass dann sofort Abwehrzellen da war, die uns geschützt haben, dass sich die Infektion nicht ausbreitet. Ja. Beim chronischen Stress hingegen wird das Immunsystem gehemmt. Wenn das Cortisol dauerhaft erhöht ist, dann führt es zu einer sogenannten Immun Paralyse, also Immunlähmung. Dann werden die T-Zellen, das sind also sehr kompetente Abwehrzellen in unserem Körper, Leukozyten, die werden gehemmt, die Antikörperbildung gegen Viren oder Bakterien ist reduziert und die Balance zwischen Immunzelltypen verschiebt sich. Kann man alles messen im Labor, hat man alles getestet und von daher glaube ich, kein Wunder, wenn wir nach einer stressigen Phase dann krank werden.
Und damit bestätigst du ja auch eine Annahme, dass wer ständig Stress hat, der wird dann halt auch häufiger krank. Das ist, glaube ich, ganz normal, oder?
Richtig. Also alles, wir werden häufiger krank. Wir bekommen die Erkrankung auch nicht so schnell weg wie gewohnt. Ja, wir sprechen schlechter auf Impfungen an. Wir haben schlechtere Heilungsverläufe bei chronischen Infektionen, bei Wundheilung. Ja. Zum Beispiel hat man das auch mal in einer Studie festgestellt, ja, dass tatsächlich pflegende Angehörige von Demenzpatienten, die nimmt man gerne bei Studien als die Menschen wahr, die wirklich unter Dauerstress stehen. Weil es gibt kaum was Anstrengenderes, wenn ich einen demenzkranken Menschen, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, der mir lieb ist, der Ehepartner oder sowas, der sich jetzt aber verändert hat, gell, der nicht mehr er selbst ist, der sich nicht versorgen kann, der vielleicht aggressiv ist. Das führt zu enormen Stress. Und bei denen hat man tatsächlich festgestellt, dass die deutlich schlechtere Immunparameter hatten und eine viel langsamere Wundheilung wie ein Mensch, der nicht diesem Stress ausgesetzt ist.
Und somit kann man, glaube ich, ganz nüchtern feststellen, dass der Stress nicht nur im Kopf stattfindet, sondern dass es echt ein biologischer Risikofaktor ist für natürlich für unser Herz, fürs Immunsystem und für vieles, vieles mehr, gell?
Ja, genau. Also wir haben den Stress. Wir könnten jetzt noch die Wirkung auf unser Gehirn, auf unsere Nieren, auf jedes andere Organ, auch auf unsere Muskeln, gell? Die ganzen Verspannungen, die wir dadurch dann bekommen, das sind ja dann sekundäre Reaktionen. Also wenn wir unter Stress stehen, dann spannen wir automatisch auch evolutionär bedingt unsere Muskulatur an. Ja, das ist der Grund, warum viele Menschen mit Bandscheibenproblemen zu tun haben, weil durch den Muskeldruck dann auf die Wirbelsäule die Bandscheiben irgendwann in die Knie gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und. Ja, also da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen, aber unsere Zeit ist ja begrenzt, Thomas.
Unsere Zeit ist tatsächlich begrenzt. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, du hast jetzt ganz viel über Studien berichtet. Gibt es noch darüber hinaus Studien, die erwähnenswert sind?
Ich könnte dir noch zwei Studien erwähnen. Das eine ist die sogenannte Inter-Heart Study. Da wurden 24.000 Menschen aus 52 Ländern untersucht. Also auch ein Beweis dafür, dass das nicht jetzt nur auf ein Land oder eine Region bezogen ist, sondern natürlich sind wir Menschen, egal wo wir leben, immer Stress ausgesetzt und die Reaktionen sind auch immer die gleichen. Und die hat ganz klar gezeigt, dass psychosozialer Stress, also das, was wir eben mit dem Beispiel an demenzpflegenden Menschen gesehen haben, das Risiko für einen Herzinfarkt fast genauso stark erhöht wie klassische Risikofaktoren wie Rauchen oder Bluthochdruck. Und dabei, wie gesagt, ging es um beruflichen Stress, Beziehungsprobleme, auch finanzielle Sorgen, also die ganz normalen Belastungen aus dem Alltag. Und dann gab es noch die Whitehall-Studie in Großbritannien. Whitehall, weißt du, ist das berühmte Regierungsviertel in London, deswegen der Studienname. Und dort wurden Regierungsbeamte der unteren und mittleren Verwaltungsebenen untersucht. Und das sind ja meistens die Beamten, die halt dem Stress ausgesetzt sind, viel mehr als die in den oberen Ebenen. Und das Ergebnis, je geringer der berufliche Entscheidungsspielraum war, desto höher das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also ein ganz klares Zeichen, dass es wirklich bei Kontrollverlust, bei fehlender Möglichkeit, aktiv auf seinen Arbeitsplatz, auf seine Arbeit Einfluss zu nehmen, dass das krank macht, genauso wie chronische Anspannung. Und last but not least, keine Studie, aber nur, dass es nochmal erwähnt wird. Wir haben da schon mal eine Folge gemacht, Thomas, über das Broken Heart Syndrom. Also das ist dann das Maximum, ja, die maximale Eskalation, die wir im Bereich der Kardiologie haben bei akutem Stress, dass wir so viel Stresshormone ausschütten, dass unser Herz tatsächlich bricht im übertragenen Sinne, ohne dass ein Gefäß verschlossen ist. Und die Patientinnen, das sind meistens Frauen, Symptome wie bei einem Herzinfarkt haben. Brustschmerzen, Atemnot, EKG-Veränderung, aber ohne Gefäßverschluss. Also da siehst du, was Stress tatsächlich anrichten kann am Herzen.
Markus, mal ganz kurz auf die Whitehall-Studie nochmal einzugehen. Das bestätigt eigentlich auch die Erfahrung, die vielleicht der ein oder andere jetzt im Berufsleben macht, dass der Burnout nicht bei den Top-Führungskräften ankommt, sondern eigentlich beim mittleren Management, die genau das widerspiegeln, was jetzt die Whitehall-Studie mit den Beamten hier in Großbritannien eigentlich bestätigt, oder?
Genau so ist es. Ja. Und das wissen wir schon lange. In dem Moment, wo du zumindest noch die Möglichkeit hast, nachdem du erkannt hast, dass sich deine Arbeit vielleicht krank macht, was zu ändern, dann kann sich das ja durchaus positiv auswirken. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist diesen Dingen hilflos ausgeliefert und jede Form, die einzige Form, da mal auszubrechen, ist ein Urlaub oder sowas. Und ich sage immer, Menschen, die das ganze Jahr nur auf einen Urlaub hinarbeiten und danach gleich wieder den nächsten Urlaub in Augenschein nehmen, um das durchzuhalten, das geht auf die Dauer nicht gut.
Markus, lass uns doch mal noch ein bisschen über die Psychokardiologie sprechen. Ein Thema, was wir auch schon bearbeitet haben, was aber natürlich im Kontext des Stresses, den wir heute im Detail untersuchen, schon eine Relevanz hat, oder?
Ja, das passt ja zu diesem Thema dazu, weil wir wollen ja jetzt nicht nur hier den Teufel an die Wand malen, sondern wir wollen ja gucken, wie gehen wir mit dem Teufel um und was gibt's für Möglichkeiten. Und wenn du das jetzt gehört hast, was wir bisher besprochen haben, dann fragt man sich ja, Entschuldigung, warum wird von der Kardiologie so wenig gegen den Stress was angeboten? Wir verschreiben im Grunde genommen Medikamente, die die Auswirkungen vom Stress etwas minimieren sollen in unserem Körper, also Blutdrucksenker zum Beispiel oder meinetwegen auch Blutverdünner. Aber die Ursache zu behandeln, den Patienten aufzuklären, das passiert halt in der klassischen Kardiologie nicht. Und deswegen bin ich immer wieder froh und ich weise auch immer wieder darauf hin, dass es die Psychokardiologie gibt, für die ich auch eine Ausbildung gemacht habe vor ein paar Jahren. Und sie ist extrem wichtig, weil sie eben die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Herz wirklich beschreibt. Und es geht zum einen darum, dass Stress, Depressionen oder Angst, Erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen begünstigen, aber auch vor allen Dingen darum, wie Menschen mit einer Herzerkrankung psychisch darunter leiden, weil das löst leider Gottes auch Stress aus, zum Beispiel die Angst vor dem nächsten Infarkt, die Angst vor Kontrollverlust oder depressive Reaktionen, Schlafstörungen. Und wir wissen, dass wenn jemand einen Herzinfarkt hatte, es muss noch nicht mal ein schwerer Herzinfarkt gewesen sein und kann damit nicht gut umgehen, bekommt vielleicht eine leichte Depression oder eine Unruhe, dann ist das Risiko für den nächsten Herzinfarkt deutlich erhöht. Und deswegen müssen wir uns um solche Dinge auch kümmern.
Und der Alltag des Psychokardiologen, der hängt dann auch mit den anderen Fakultäten eng zusammen, oder? Ihr müsst ja dann irgendwo auch interdisziplinär unterwegs sein.
Idealerweise ja, Thomas. In der Praxis ist das natürlich, wie du dir vorstellen kannst, schwer umzusetzen. Eigentlich müssten Kardiologen mit Psychologen, mit Sozialarbeitern, auch mit Arbeitgebern zusammenarbeiten, um ja einfach darauf aufmerksam zu machen, hier passiert was und hier muss sich was ändern. Ja. Aber wenn wir jetzt mal wieder auf den einzelnen Patienten eingehen, da kann man natürlich in der Therapie erstmal Gespräche anbieten. Das ist ja schon mal extrem hilfreich, wenn ein Patient einfach mal ohne Zeitdruck erzählen kann, wie es ihm eigentlich geht, sich einfach mal jemandem anvertrauen kann. Dann haben wir die Verhaltenstherapie, natürlich Entspannungsverfahren, Biofeedback. Ja. Also es geht darum, wirklich den psychischen Druck, unter dem jemand steht, zu erkennen und ihn zu behandeln, weil es das Herz einfach messbar belastet.
Und wenn man das jetzt so hört, Markus, wird der ein oder andere vielleicht sich die Frage stellen, habt ihr überhaupt Zeit, solche Gespräche mit den Patientinnen und Patienten zu führen? Also ist unser System auf sowas vorbereitet?
Nein, wie du dir vorstellen kannst, leider nicht. In der normalen alltäglichen Praxis ist für solche Gespräche leider keine Zeit. Die Ärzte bekommen sowas auch nicht vergütet, beziehungsweise wenn, dann völlig unzureichend, sodass sie natürlich sagen, wenn ich schon in der Praxis bin, dann muss ich halt meine Untersuchungen machen, für die ich Geld bekomme. Und eine Stunde mit einem Patienten zu sprechen, so hart es klingt, dafür bekommt ein Arzt kein Geld, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Und das ist die Stichwort sprechende Medizin, die traditionell in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Ländern nicht oder sehr schlecht vergütet wird. Und deswegen wird sie nicht gemacht, was einer der großen Irrtümer unseres Gesundheitssystems sind. Aber zumindest gibt es die Möglichkeit, Termine zumindest in unserer Praxis zu vereinbaren. Und ich habe da auch eine sehr, sehr gute Erfahrung, wenn ich da mit Menschen arbeite. Allein schon, wie gesagt, durch das Zuhören und drauf eingehen, wirkt schon mal manchmal Wunder. Aber zum Glück gibt es ja auch unseren Podcast, Thomas, wo wir zumindest mal ein paar Dinge, vielleicht auch ohne psychokardiologische Sprechstunde, erwähnen können, die jeder jeden Tag selber machen kann, damit er sein Stress etwas reduziert oder dass er praktisch wie so eine Eigenregeneration hinbekommt.
Und Markus, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wir nehmen heute die 174. Folge auf. Also das heißt, unfassbare über fünf Jahre arbeiten wir an dem Projekt. Und ich muss dir absolut recht geben, wenn man etwas für sich selber tun möchte, jetzt in Sachen Stress, dann lohnt es sich, die ein oder andere Folge anzuhören und wenn es nur dafür ist, dass man dann danach selig einschläft, oder?
Ja, wenn es so einfach wäre, Thomas, gell? Aber ich weiß, was du meinst. Es ist ein langer Weg. Es ist im Grunde genommen so, wenn du dir vornimmst, ich fange jetzt mit dem Sport an oder ich möchte mich jetzt gesund ernähren, dann ist es damit nicht getan, dass man das einmal die Woche macht und dann wieder zwei Wochen nicht und dann wieder mal dran denkt, wenn es besonders schlimm ist, sondern das ist eine Änderung der Lebenseinstellung, eine Änderung zu vielen Dingen im Alltag. Aber wenn man das integriert, dann sind die Wirkungen, würde ich mal sagen, zu 100% garantiert. Und das ist das Schöne daran. Also es ist keine Blackbox, mal gucken, ob es wirkt, sondern diese Dinge, die wirken dann wirklich bei jedem zu 100%.
So, Markus, wir kommen zum Schluss unserer heutigen Folge und ich glaube, in dieser Folge lohnt es sich tatsächlich nochmal ein paar Tipps für den Alltag von dir zu hören, auch wenn vieles davon schon mannigfaltig besprochen wurde, aber vielleicht kannst du uns ja speziell zu unserem heutigen Thema nochmal was mitgeben.
Ja, klar, gerne. Und du hast es ja schon erwähnt, jeder kann sich ja die Folgen dazu wirklich anhören, wenn er in das Thema tief einsteigen möchte. Also als erstes haben wir unsere gute alte Bewegung. Ich sage bewusst wieder mal nicht Sport, sondern Bewegung. Aber wenn du täglich nur 30 Minuten zügig gehst, abends nochmal, bevor du schlafen gehst vielleicht, ja, oder Rad fährst, ja, senkt nachweislich die Stresshormone, fördert die Durchblutung und verbessert deinen Schlaf. Wichtig, soziale Kontakte. Jemand, der im Dauerstress ist, meint, dass er Energie spart, indem er gewisse Dinge, zum Beispiel das regelmäßige Sport mit anderen, wird abgesagt. Im Chor singen wird abgesagt. Der abendliche irgendwie Besuch bei Freunden am Wochenende abgesagt, weil man so kaputt ist. Und das soll natürlich Entlastung bringen, aber auf Dauer brauchen wir soziale Kontakte, wir brauchen Gespräche, wir brauchen Nähe, wir brauchen emotionale Verbundenheit. Das ist wie ein Schutzschild gegen chronischen Stress. Also bitte daran nicht sparen. Dann unsere Atmung. Wirklich einfache Atemübungen kann man am Tag zigmal machen, vielleicht auch in Momenten, wo man mit anderen Menschen zusammen ist, es merkt kein Mensch, indem ich einfach mal mich auf meinen Atmen konzentriere, 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatme. Das kann allein das autonome Nervensystem enorm beruhigen. Gucken, dass wir gut schlafen, kein Koffein nach 15 Uhr, kein Bildschirm mehr vor dem Einschlafen, also Handy weg am Bett und regelmäßige feste Schlafenszeiten, auch am Wochenende. Und natürlich last but not least, Thomas, die Selbstfürsorge. Also einfach, so banal das klingt, regelmäßig Dinge tun, die einem gut tun, bewusst und ohne schlechtes Gewissen. Also nicht, wenn man wirklich mal in die Lage versetzt wird, tatsächlich einen Spaziergang zu machen, ein gutes Buch zu lesen, Musik zu hören, dann das bitte machen. Und nicht meinen, wenn ich das tue, bricht die Welt zusammen, wenn ich mal was für mich tue. Weil viele, die in dieser Falle drin sind, in dieser Stressfalle, haben oft noch die Einstellung, ohne mich läuft's nicht. Und oder es läuft, aber andere Leute werden mich dafür verurteilen, wenn ich auch mal nach mir gucke. Das ist eine ganz verbreitete Einstellung bei diesen Menschen. Und da kann man sehr viel ändern, indem man sich einfach für sich mal interessiert und um sich kümmert.
Markus, schönes Schlusswort und ich kann dir nur eins bestätigen. 2 aus deinen 5 Punkten sind einfach schon die letzte halbe Stunde erledigt worden. Ein gutes Gespräch mit dir und regelmäßig Dinge tun, die einem gut tun, nämlich wenn wir beide im Podcast aufzeichnen. Also zumindest 2 Haken kann ich schon mal setzen für heute.
Sehr gut, ja. Es ist mir jetzt ganz neu, dass unsere Podcast-Aufnahmen dein Stresslevel sinken. Das können wir ja mal messen irgendwann.
Das können wir wirklich irgendwann machen. Du, Markus, eins fällt mir noch ein. Vielleicht können wir da eine Folge draus machen. Wir sprechen ja oft über Routinen. Vielleicht reicht es für eine Folge, Empfehlungen zu geben, wie man Routinen in sein Leben einbauen kann, weil ich glaube, am Schluss des Tages geht es immer wieder um dasselbe, etwas regelmäßig tun und etwas in seinen Alltag einzubauen. Was meinst du?
Ja, können wir gerne machen. Sehr gute Idee.
Markus, vielen Dank an der Stelle und lass uns jetzt einen schönen, in dem Fall Sonntag, genießen, der hoffentlich nichts anderes mit sich bringt, wie einfach eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden.
Thomas, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir. Ciao. Tschüss.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.